Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maria Elmenreich. Einen geschenkten Gaul schaut man sich am besten ganz genau an, aber wie ist es mit einem geschenkten Opernhaus? Wir berichten aus Hamburg, wo die Pläne für ein neues Haus pünktlich zur jüngsten Premiere kamen. Und wir stellen die Zivilisationsfrage, so geschehen bei einer Tagung am Wochenende in Berlin, wo am Ende feststand, man kann durchaus lernen von den Vorfahren. Und wir lassen den Mobilitätsexperten und Schriftsteller Florian Werner über das 9-Euro-Ticket nachdenken. Aber zu Beginn gilt es, einen Schriftsteller zu würdigen, der heute im hohen Alter von 108 Jahren gestorben ist. Boris Pahor, geboren noch im österreichisch-ungarischen Triest, als Mitglied der slowenischen Minderheit, verstand er als Kind plötzlich die Welt nicht mehr. Triest gehörte nun zu Italien und alle Selbstverständlichkeiten waren weg.
Im Faschismus war kein Wort slowenisch erlaubt. Weder in der Schule noch im Theater noch auf der Straße. Sonst wurde man bestraft. Das kam mir wie Nihilismus vor. Ich war 7, als das slowenische Kulturzentrum niedergebrannt wurde. Das war nicht nur ein psychischer Schock für mich, sondern hat mich auch richtig physisch mitgenommen. Ich kam mir danach wie ein Psychopath vor.
Später, als slowenischer Widerstandskämpfer, wurde Boris Pahor verhaftet, kam ins Deutsche Reich und schaffte das Unvorstellbare. Er überlebte 4 Konzentrationslager. Erst im hohen Alter erfuhr er als Schriftsteller Aufmerksamkeit und internationale Anerkennung. Thomas Fitzel erinnert an Boris Pahor und dessen Literatur.
Seine Urerfahrung war, als Kind miterleben zu müssen, wie die italienischen Faschisten die slowenische Sprache und Kultur in Triest ausmerzen wollten und Slowenen als Ungeziefer und Wanzen bezeichneten. Dieser Zorn war zugleich lebenslang der Antrieb seines Schreibens.
Als ich jung war, stieß ich auf Dostojewskis Roman Erniedrigte und Beleidigte, der mich sofort packte. Denn das war ja ich selbst. Ich sagte mir damals, sollte ich jemals Schriftsteller werden, dann wird dies mein Thema sein. Erniedrigte und Beleidigte. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich dem in all meinen Werken treu blieb. Die größte Demütigung ist der Entzug der Freiheit und keine eigene Identität und Sprache haben zu dürfen. Wenigstens auf dem Papier wollte ich den Opfern daher Gerechtigkeit verschaffen.
Zurückgekehrt aus den Lagern unterrichtete Boris Pahor nach dem Krieg zunächst Italienisch an einem Triestiner Gymnasium und schrieb nebenher seine Romane und Erzählungen auf Slowenisch. Die Stadt in der Bucht, Nomaden ohne Oase und Der Kampf mit dem Frühling. Fast immer geht es um die eigene Erfahrung im Widerstand in den Lagern. Obwohl sich ihre Erfahrungen oft ähnelten, herrschte im Triest der Nachkriegszeit Sprachlosigkeit zwischen den italienischen und slowenischen Autoren.
Ich hatte nicht den Wunsch, Kontakte zu knüpfen, denn ich hatte ja nichts vorzuweisen. Sie wussten, dass ich Schriftsteller bin. Aber wenn sie nicht meine Bücher lasen, worüber hätten wir dann reden können? Doch nur über ihre Bücher.
Sein Roman Necropolis über seine Erfahrungen in den Lagern machte ihn schließlich berühmt. Doch sollten nach der slowenischen Erstveröffentlichung noch 3 Jahrzehnte vergehen, bis Anfang der 90er die französische und schließlich zur Jahrtausendwende die deutsche Übersetzung erschien. Boris Pahor wurde fortan in einer Reihe mit Jorge Semprún und Primo Levi genannt. Nur in Italien und seiner Heimatstadt Triest weiterhin eisernes Schweigen. Doch sein spätes Erinnerungsbuch von 2007, Piazza Oberdan, das den Bruch, den Verrat Triests an seiner eigenen, ehemals vielsprachigen Kultur thematisierte, konnte schließlich nicht mehr ignoriert werden. Nun wurden auf einen Schlag all seine Bücher endlich auch ins Italienische übersetzt.
No, è un boom. Quando ha pubblicato a Roma, Necropoli.
Als sie meinen Roman Necropolis veröffentlichten, war dies plötzlich eine große Entdeckung. Es wurde viel darüber berichtet, im Fernsehen und im Radio. Und demnächst erscheinen gleich 2 Bücher. Eines davon heißt Dreimal Nein. Das will heißen Nein zum italienischen Faschismus, Nein zum deutschen Narzissmus, Nein zum jugoslawischen Kommunismus.
Boris Pahor, der bis in die 60er Jahre noch ohne Probleme in Jugoslawien publiziert wurde, bestand darauf, nicht nur über den Faschismus in Italien zu schreiben, sondern auch über die Verbrechen der Tito-Partisanen in Jugoslawien. Für die Wahrheit ging er keine Kompromisse ein. Die Konsequenz? Er blieb über Jahrzehnte ein Einsamer in der Literatur, ein Dissident zwischen den beiden Blöcken des Kalten Krieges. Dies spiegelt sich auch in seinem sehr eigenen, spröden, ja auch harten Stil wider, einer aufschiebenden Syntax, einer Sprache, die immer wieder innehält und nachdenkt. Man könnte glauben, die jeweils andere Sprache schimmert hier hindurch, das Triestiner Sprachmischmasch, Italienisch, Slowenisch, Deutsch. Boris Pahor erreichte ein wahrhaft biblisches Alter, ein bisschen vielleicht aus Trotz. Er harrte so lange aus, gerade weil man ihn so lange ignoriert hatte.
Thomas Fitzel erinnerte an den Schriftsteller Boris Pahor. Im Alter von 108 Jahren ist er heute gestorben. Wir wechseln das Thema. Mit Überraschungsgeschenken oder auch nur Geschenkangeboten ist es bekanntlich so eine Sache, denn eine gehörige Portion Übergriffigkeit ist meist Teil des Geschenkpaketes. So vielleicht auch im Falle des Milliardärs und umstrittenen Mäzens Klaus-Michael Kühne, der die Hansestadt Hamburg mit einem neuen Opernhaus beglücken will, allerdings zu seinen Bedingungen. Wir haben gestern darüber berichtet. Die Politik in Hamburg reagiert besonnen und stellt klar, ein Mietkaufmodell wie angeboten komme nicht in Frage. Eine Schenkung dagegen, so wie in Kopenhagen, lobt der Senatspressesprecher mit gebührender Diplomatie als bemerkenswertes mäzenatisches Engagement. Aber auch in solch einem Fall will man sich in Hamburg das Zepter offensichtlich nicht aus der Hand nehmen lassen und erstmal alles genau prüfen. Tradition des bestehenden Hauses, der Denkmalschutz, da liegt einiges in der Waagschale. An besagtem bestehenden Opernhaus in Hamburg wird schließlich fleißig musiziert und inszeniert. Gestern Abend war Premiere, ausgerechnet von einer Oper, in der ein, sagen wir, reifer und reicher Mann nochmal alles zu seinem Vorteil richten will. Gaetano Donizettis Don Pasquale. Unsere Opernkritikerin Julia Spinola war dabei, im Saal und im Foyer. Bevor wir zur Fiktion kommen, Frau Spinola, waren denn die Pläne und Angebote von Klaus-Michael Kühne Thema gestern Abend?
Ja, also durchaus. Ich habe im Haus und im Publikum gestern eher Skepsis vernommen. Der Staatsopernintendant Georges Delnon hat zwar in einem öffentlichen Statement betont, dass er einen spektakulären Neubau für ein wichtiges Signal halte, aber kein Opernhaus lässt sich gerne beleidigen, indem man ihm nachsagt, es habe keine Strahlkraft. Bei so einem Tabula Rasa-Vorschlag, wie Kühne ihn gemacht hat, liegt natürlich, wie Sie sagen, auch die Sorge vor Einmischung auf der Hand. Will Herr Kühne künftig etwa auch das Casting der Sänger übernehmen, wurde da zum Beispiel spottend gefragt. Die Hamburger lieben ihr Opernhaus und die Rede vom Abriss kommt dann eben gar nicht gut an. Umso besser aber eben Donizettis Don Pasquale, die ja genau passt, wie Sie sagen, unmöglich, hier nicht die Parallelen zu ziehen. Der kinderlose Greis, der sein Leben der Anhäufung von Geld gewidmet hat und der sich am Ende seines Lebens dann noch was fürs Gemüt wünscht. In der Oper will er heiraten, wird von seinem Arzt Malatesta und der durchtriebenen, hübschen Norina drei Akte lang reingelegt und übel vorgeführt und muss dann am Ende merken, dass man mit Geld eben nicht alles kaufen kann.
Nun hat aber Regisseur David Bösch sich ja mit diesem egozentrischen Don Pasquale viel früher schon beschäftigt, also viel früher als das Angebot und auch viel früher als der Artikel im Spiegel vom Wochenende. Welchen Dreh hat denn David Bösch für seine Inszenierung gefunden?
Ja, also Kühnes Pläne sind ja nicht vollständig neu und schon irgendwie offenbar ins Opernhaus vorgedrungen. Jedenfalls steckt die Inszenierung scheinbar voller Anspielungen. Don Pasquale wohnt in einem riesigen bunkerartigen Tresor, der fast die ganze Bühne beherrscht. Und die Geldscheine, die sich da überall bündelweise stapeln, flattern irgendwann auch von den Rängen herab ins Publikum. Das gibt der Stoff her. Auf die Tresorwände werden dann aber auch immer wieder Titelblätter von Hamburger Zeitungen projiziert mit Schlagzeilen, die zum Beispiel auf Kühnes Investitionen beim HSV anspielen. Und gleich in der ersten Szene lässt sich der dicke alte Don Pasquale von seinem greisenhaften Personal einen Hometrainer auf die Bühne schleppen. Und da muss man doch an den Anfang des Spiegelartikels denken, weil der beginnt eben genau mit dieser Szene, dass Kühne sich in seinem Luxushotel immer einen Hometrainer in seine Suite tragen lässt. Also, aber darüber hinaus spickt Bösch seine Inszenierung mit allen möglichen Gags um die Dauerpräsenz von Geld, Kommerz, Wettbewerb und so. Im Duett von Malatesta und Don Pasquale im dritten Akt gibt es zum Beispiel eine Stelle mit aberwitzig schnellem Parlando. Das lässt Bösch die beiden dann wie so eine Zirkusnummer wiederholen. Und während sie quasi um die Wette rappen, läuft über Video auf einem großen Handy-Display die Stoppuhr und verzeichnet einen Weltrekord. Das hören wir uns mal an.
Ja, das klingt wirklich nach Buffo-Oper, nach Zirkus und nach einem unterhaltsamen Abend dementsprechend. Geht denn diese Regieidee auf?
Also es gibt viele lustige, allerdings auch einige ziemlich naheliegende Einfälle. Und ich finde, so wirklich zündend komisch oder gar hintergründig wird die Sache an diesem Abend nicht. Der Donizetti lässt ja eigentlich in dieser turbulenten Komik immer auch Momente des echten Gefühls dann wieder aufscheinen. Die weltschmerzhafte Sehnsucht des verliebten Ernesto, der hier seine Arie als Videoselfie ins Handy singt. Und aus den Typen der Commedia dell'arte werden bei Donizetti echte Charaktere und Bösch hat es da eher mit den Klischees. Dass die dann auf der Bühne trotzdem weitgehend funktionieren, das liegt an den fabelhaften Sängern. Allen voran Daniel Denise als koloraturenzwitscherndes, kaufsüchtiges Fashion-Victim und Ambrogio Maestri als Don Pasquale.
Apropos Maestri, kommen wir zu Maestro. Das ist der junge Italiener Matteo Beltrami, zurzeit sehr gefragt als Experte fürs italienische Fach. Zum Schluss noch kurz die Frage an Sie. Wie klang das Orchester unter seiner Leitung?
Die ganz große Begeisterung habe ich nicht gehabt. Die Koordinationsprobleme, die es gerade im ersten Akt gab, sind vielleicht noch dem Premierenfieber geschuldet. Aber insgesamt setzt er zu sehr auf Lautstärke und Tempo und es klingt alles ein bisschen knallig und plump und grob. Und der Charme, die Leichtigkeit, der Glanz, den diese Partitur eigentlich hat, der ging so ein bisschen unter.
Julia Spinola, vielen Dank. Gerne. Wir sprachen über Don Pasquale gestern Abend an der Staatsoper Hamburg. Tja, ob man aus der Geschichte des lustbetonten, geldgierigen Don Pasquale etwas lernen kann fürs eigene Leben, ob man überhaupt etwas lernen kann aus der Menschheitsgeschichte, es bestehen berechtigte Zweifel. Denn die Historie ist voll von Belegen, dass wir Menschen eben nicht immer klüger, immer umsichtiger und friedlicher werden. Die Geschichtsbücher sind voll von Fehlern, die nicht nur einmal gemacht wurden, beziehungsweise die einander erschreckend ähneln. An diesem Wochenende wurde im Berliner Haus der Kulturen der Welt die Zivilisationsfrage gestellt, und zwar von Archäologinnen, Anthropologen und Kulturwissenschaftlerinnen. Vielleicht war früher doch einiges besser? Peter Meisenberg hat die Tagung für uns verfolgt.
We did a lot of fieldwork in different areas here, between Moldavia and central Ukraine.
Ausgerechnet auf dem Gebiet der heutigen Ukraine entdeckte der Kieler Archäologe Johannes Müller vor einigen Jahren Siedlungen aus dem 3. und 4. Jahrtausend vor Christus. Siedlungen mit bis zu 30.000 Menschen, die ringförmig um Gemeinschaftshäuser gebaut waren, in denen sich aber keinerlei Spur einer zentralen Herrschaftsstruktur, ein Fürstenpalast oder dergleichen fand. Die Archäologie war Ausgangspunkt der Berliner Konferenz, Thema aber auch, was aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen ist. Anselm Franke hat sie für das Haus der Kulturen der Welt organisiert.
Es geht darum, die Mechanismen, mit denen sich so eine Konstellation konstituiert, also eine Konstellation, ne, wie die Unausweichlichkeit Zivilisation in modernen Nationalstaaten, in kapitalistischen Parametern zu denken und so weiter, dass das aufgebrochen werden muss.
Die Idee zur Tagung stammt aus einem Buch mit dem Titel Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Schon im Titel erhebt es den Anspruch, die bisher erzählte Geschichte der Zivilisation auf den Kopf zu stellen. Geschrieben haben es der vor kurzem verstorbene amerikanische Anthropologe David Graeber und der in London lehrende Archäologe David Rangrow.
I guess this is in some ways the most simple but also the most controversial move that we make in our book.
David Rangrow und seine Kolleginnen und Kollegen präsentierten überzeugende Argumente dafür, dass die Menschen früherer Zivilisationen ihre politischen und moralischen Entscheidungen sehr bewusst trafen. Außerdem trugen sie noch einmal neue Belege dafür zusammen, dass die Menschen der Vergangenheit es schafften, durch bewusstes Handeln Herrschaftsstrukturen zu überwinden. Der spanische Archäologe Alfredo González belegte, dass es auf dem ganzen afrikanischen Kontinent sehr langlebige, nicht hierarchische Gesellschaften gab. Auch über die prähistorische mexikanische Stadt Teotihuacan wurden neue Erkenntnisse präsentiert. Ihren Einwohnern gelang es, sie von allen Herrschaftsstrukturen zu befreien.
The strange thing is that a lot of books about, let's say, the broad sweep of human history.
Das Merkwürdige an der bisherigen Anthropologie sei, meint David Rangrow, dass sie so tut, als hätten unsere Vorfahren in einer Traumwelt gelebt, die sie nicht bewusst hätten beeinflussen können. Dieser Vorstellung liegt der Mythos vom edlen Wilden zugrunde, der nur den Europäern politische Vernunft zubilligt, die von ihnen entdeckten und eroberten Völker dagegen für naiv hält. Die Berliner Konferenz führte eindrücklich den Beweis, dass dieser Mythos rassistisch ist und einer bornierten Vorstellung der europäischen Aufklärung entstammt. Anschaulich war hier zu erleben, dass Anthropologie keine verstaubte Elfenbeinturmwissenschaft ist und Archäologinnen und Archäologen keine bloß in den Trümmern der Weltgeschichte wühlenden Wissenschaftler. Das Begreifen der Vergangenheit ist dazu da, von der Intelligenz und dem Freiheitswillen unserer Vorfahren zu lernen. Denn wenn die die Freiheit hatten, sich für die eine oder die andere Form des sozialen Zusammenlebens zu entscheiden, warum sollten wir denn nicht auch in der Lage sein, etwas an unseren Lebensumständen zu ändern?
Das ist mal eine Hausaufgabe. Peter Meisenberg berichtete von der Konferenz Die Zivilisationsfrage. Am Wochenende fand sie im Berliner Haus der Kulturen der Welt statt. Mobilität, auch so eine Errungenschaft der Zivilisation. Mit den verschiedenen Methoden von A nach B zu kommen, damit kennt sich der Schriftsteller Florian Werner aus. Jahrgang 1971 ist er. Er hat zwei Bücher über das Wandern geschrieben, das Zielgerichtete, aber auch das des geringsten Widerstands. Er hat der Raststätte eine Liebeserklärung in Buchform gewidmet und Raststätten erreicht man bekanntermaßen mit dem Auto. Außerdem hat Florian Werner die Spezies der Schnecken porträtiert auf 151 Buchseiten. Sein liebstes Fortbewegungsmittel allerdings ist das gute alte Fahrrad. Und dennoch befasst sich natürlich auch Florian Werner dieser Tage mit dem 9-Euro-Ticket. Der Countdown läuft ja schließlich. Am Mittwoch ist der 1. Juni. Dann soll ganz Deutschland lernen, wie schön es ist, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Und wie findet Florian Werner das?
Herr, es ist Zeit. Wer jetzt kein 9-Euro-Ticket hat, rennt schnell zum Fahrkartenautomaten und kauft sich eins, denn 9 Euro pro Monat, das sind ja nur 30 Cent pro Tag, im Juni wohlgemerkt, im Juli und August sogar nur 29 Cent. Deshalb ist klar, dass wahre Sparfüchse das Ticket nur in Monaten mit 31 Tagen kaufen, auch wenn sie da gerade Urlaub im Ausland machen, denn in diesen Monaten ist das Ticket relativ gesehen sogar noch günstiger. Ja, die Mobilitätsflatrate hat offenbar einen Nerv getroffen. Allein in den ersten beiden Tagen wurden über 1 Million Karten verkauft und wir wagen zu prophezeien, bis zum Ende des Sommers wird sich fast jeder Bürger so ein Ticket, wie es im Weidmannsdeutsch der Schnäppchenjäger heißt, geschossen haben. Eigentlich könnte man die 9 Euro auch gleich mit dem Rundfunkbeitrag oder der quartalsweisen Einkommenssteuervorauszahlung einziehen. Leider führt die doch eigentlich super gut gemeinte Aktion, zumindest wenn man den Unkenrufen der dafür zuständigen Kassandras und Nostradamusse Glauben schenken mag, geradewegs in die Nahverkehrsapokalypse. Verantwortlich dafür ist ein Instinkt, der auch beim All-You-Can-Eat-Buffet zum Tragen kommt. Wenn man die 9 Euro gezahlt hat, will man auch was haben für sein Geld. Also geht man halt noch ein siebtes Mal zur Platte mit dem Lachsersatz und spachtelt, bis der Ranzen platzt. Beziehungsweise fährt auf diese pomadige Nordseeinsel, auf die man eigentlich noch nie so richtig wollte, die aber trotzdem nun dergestalt von Touristen überrannt zu werden droht, dass das rote Kliff unter dem Gewicht der Besucher ans Meer rutschen wird und das Gestade als sagenumwobenes 9 Euro Atlantis in die Geschichte eingeht. Und schon auf der Bahnfahrt dorthin droht der Horror. Die Regionalzüge der Deutschen Bahn werden so überfüllt sein, dass sich jeder Gang zur Toilette wie eine Szene aus dem südkoreanischen Actionfilm Snowpiercer gestaltet. Hier muss sich eine Horde Aufständischer mit nackter Gewalt von Waggon zu Waggon kämpfen, bis der letzte Überlebende endlich nach Stunden an die Spitze des Zuges gelangt. Den Zustand der sanitären Einrichtungen mag man sich lieber nicht vorstellen. Die Bebilderung überlässt man besser dem hartgesottenen Special-Effects-Team von Regisseur Bong Joon-ho. Wie man auf diesem Weg auch nur einen Autofetischisten zum Bahnfahrer bekehren will, bleibt das Geheimnis des Verkehrsministeriums. Zumal dem Vernehmen nach im Herbst 1,5 Milliarden Euro fehlen werden, um die bestehenden Tarife und die Taktung halten zu können. Von einem Ausbau ganz zu schweigen. Vermutlich wird es also auf ein Quartalsmodell hinauslaufen. Diesen Sommer fahren alle mit der Bahn, im Herbst dann wieder Auto, im Winter fliegen wir mit steuerfreiem Kerosin auf die Malediven und im Frühjahr kommt sicher irgendein Rabattprogramm für Fahrräder und E-Scooter. So werden wir die Verkehrswende schon schaukeln. Bleibt nur die Frage, warum eigentlich 9 Euro und nicht 10 oder 0? Hier, so steht zu vermuten, hat sich einfach die poetische Funktion der Sprache durchgesetzt. 9 Euro, das ist eine Assonanz, die man sich, wenn man eine griffige Formel für ein umstrittenes Verkehrsprojekt sucht, einfach nicht entgehen lassen kann. Würde eine vergleichbare Aktion in Großbritannien stattfinden, würde das Ticket sicher 6 Quid kosten, in Frankreich 2 Euro. Und wenn es die Währungsunion nicht gegeben hätte, kostete das Ticket auch hierzulande nur 8 Mark. Aber egal, wir wollen nicht meckern, jedenfalls nicht mehr, denn es ist Zeit. Wir müssen noch schnell zum nächsten Fahrkartenautomaten.
Und weg ist er, Florian Werner, auf dem Weg zum Automaten, wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Ein Blumenstillleben des Malers Lovis Corinth ist nach Düsseldorf zurückgekehrt und ist nun Teil der Sammlung des Museums Kunstpalast. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Menschen, Tiere, ja selbst Blumen, die sind bei Lovis Corinth nie nur anmutig oder schön, harmlos. Ganz im Gegenteil. Das aus seinem letzten Lebensjahr 1925 stammende Gemälde Blumenstillleben mit Flieder und Anemonen gehörte bis zu dessen Beschlagnahmung durch die Nazis im Zuge der Aktion Entartete Kunst 1937 zur Sammlung der städtischen Kunstsammlung. Flieder, das ist die expressionistische, die lila Blume der Lebensenergie. Nach Beschlagnahmung 1939 durch die Nazis war das Gemälde von Emil Bührle in Luzern auf einer Auktion ersteigert worden. Seitdem befand sich das Gemälde in Bührles Sammlung bzw. dessen Nachfahren. Ab nächstes Jahr, ab 2023, soll das Gemälde in Düsseldorf dann öffentlich wieder gezeigt werden. Weil er damals schon ein ziemlich bekannter Hund war, ein bunter Hund könnte man fast sagen, gab sich Goethe den Künstlernamen Filippo Möller und reiste solchermaßen unerkannt nach Rom. Wo er wohnte, da ist seit dem 30. Mai 1997, seit 25 Jahren, die Casa di Goethe. Ein von dem deutschen Kulturstaatsministerium getragenes Museum und Kulturzentrum in Rom. Und seit Anfang des Jahres leitet es Gregor Lersch.
Wir sind in Goethes Zimmer, La Stanza di Goethe auf Italienisch. Das ist der Raum, wo er in den Jahren 1786 und 87 2 Jahre gelebt hat. Und zwar in einer Art Wohngemeinschaft mit 3 deutschen Künstlern, nämlich 3 Malern. Der bekannteste davon ist Tischbein, der hier auch in dieser Wohnung sein Atelier hatte und hier vielleicht die bekannteste Darstellung von Goethe in der Campagna gemalt hat.
So wie Goethe den Alltag der italienischen Reise erlebte, wünscht sich Lersch künftig für die Casa di Goethe mehr Bezug zur italienischen Gegenwart. Leonardos Mona Lisa muss Millionen von Augenpaare jedes Jahr im Louvre aushalten. Aber das ist ihr auch noch nicht passiert. Auf eines der berühmtesten Gemälde der Welt ist nämlich ein Tortenanschlag verübt worden. Panzerglas hat die Sahnehaube zum Glück abgewehrt. Eine Kunstaktion oder Cancel Culture jedenfalls waren es nicht. Der 36-jährige Täter wurde in die Psychiatrie eingewiesen, heißt es heute aus Paris. Bilder von der sahneverschmierten Mona Lisa hatten in Online-Netzwerken schon für Aufsehen gesorgt. Es klingt ein wenig nach Happening. Ein Mann sei mit einer Damenperücke verkleidet und einer Kappe aus einem Rollstuhl aufgestanden, habe Tochter auf dem Panzerglas verschmiert und Rosen auf dem Boden verstreut. Es heißt, die Aktion, damit wolle der Angreifer als Aufruf zum Umweltschutz verstanden wissen. Und noch rasch diese Meldung, Buchhändler sein ist ja ein schöner Beruf, aber leben kann man davon kaum. Die Hamburger Thalia-Buchhändler sind heute in einen eintägigen Warnstreik getreten. Sie wollen nämlich ihre Tariflöhne zurück. Im Januar 2021 kippte das Unternehmen nämlich die Tarifbindung und die Tariferhöhungen sind dadurch natürlich dann auch weggefallen.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Einigung in Sachen Sondervermögen. Die 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Aus- und Aufrüstung der Bundeswehr sind beschlossene Sache. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an Kultur heute, sagt Marja Elmenreich.